Zum Predigtext steht Matthäus 11, von Vers 2 bis Vers 11. Matthäus 11, Verse 2 bis 11. Gut, wenn Sie in der Bibel mitlesen und das verfolgen, dass das Wort am Ende uns ganz groß wird. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er seine Jünger und ließ Jesus fragen: Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer nicht an mir irre wird oder wer nicht Ärgernis nimmt an mir. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das im Wind hin und her schwankt? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, leben in den Häusern der Könige. Oder warum seid ihr hinausgegangen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Herr, du musst uns das heute erklären, dass du uns noch größer machen willst als Johannes. Hilf uns dazu. Amen. Liebe Schwestern, Brüder, es ist jetzt ja schön, wenn man mit Kindern wenig über die vor uns liegende Festzeit reden kann. Mir ist neulich passiert, als ich einen angerufen habe, einen Mitarbeiter, und dann kam der kleine Stibich mit 7 Jahren an den Apparat. Und dann haben wir eine Weile miteinander gesprochen, bis der Vater soweit war. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es wohl wird, ob Weihnachten dieses Jahr nicht ausfällt und so ein paar dumme Sprüche. Aber dann war er voll der Sicherheit. Nein, nein, das wird prima. Dann sage ich: Ja, kriegst du überhaupt was geschenkt? Bist du wirklich sicher? Sagt er: Ja, das weiß ich nicht, ob ich was geschenkt bekomme. Sag ich: Warum freust du dich denn so? Dann sagt er: Ja, ich habe was für meine Mutter. Und dann hat er gesagt: Ja, Ihnen kann ich es ja sagen. Und dann hat er es mal gebeichtet, aber ich muss absolut dicht halten, dass es ja nicht laut wird. Und er hat noch hinzugefügt: Und ich kann sogar auch einpacken. Das gibt eine Überraschung für meine Mutter. So ist es, wenn man anderen eine Freude machen kann. Ich muss immer dran denken, wenn ich an unserer Hohenheimer Straße vorbeigehe, da hängt ja seit einiger Zeit so ein dummes Plakat: Vom Himmel hoch, da kommt nichts mehr. Vom Himmel hoch, da kommt nichts mehr. Also da braucht er nichts mehr erwarten, als ob da was käme. Da wollte ich immer sagen: Oh, ihr Schwachköpfe, euch würde ich mal gern das Weihnachtsevangelium erklären, dass Gott eine Überraschung für uns bereit hat, wo uns Hören und Sehen vergeht. Da kommt das Entscheidende, überhaupt nichts, was man sich in dieser Welt, in diesen Festtagen bieten kann und schenken kann, reicht an das große Gottesgeschenk hin. Wir sind oft erfüllt von den großen Umwälzungen, die Menschen machen, mit neuen Plänen, mit neuen politischen Ansichten und Heilslehren, was da alles kommt. Ach was, wenn Gott uns sein Heil bereitet, das ist groß. Euch ist heute der Heiland geboren. Wunderbar, wenn Sie diese Weihnachtsfreude entdecken und finden. Aber wir werden heute durch unseren Textabschnitt hingeführt zu zweifelnden Menschen. Darum möchte ich meinen ersten Teil dem Thema widmen: der bangen Unsicherheit. Da ist nichts von der Freude, nichts von der großen Erwartung, sichtbar und spürbar, nur Fragen über Fragen. Nun ist ja fast in allen Auslegungsbüchern, die Sie zu diesem Textabschnitt zur Hand nehmen, davon gesprochen, wie Johannes der Täufer plötzlich vom Zweifel geplagt wurde. Ob Sie das auch in den Gemeindeblättern lesen oder wo Sie ein Buch aufschlagen, dann steht da drin, der Johannes der Täufer hatte seine Vorstellungen von dem Heil, das anbrechen wird, aber er hat sich eben dann doch getäuscht. Und als er dann gar noch in Haft war, dann kommen die schweren Gedanken und die Depression. Oder schrieb da einer in diesen Tagen, das ist ja nur zu verständlich. Der Johannes wartete immer auf die Befreiung, vielleicht doch noch, dass durch ein Eingreifen Gottes er herausgeführt wird aus dem Gefängnis. Und je länger diese Haftzeit dauert, umso deprimierter wird er. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe wieder die ganze Woche über diese Sache nachgedacht. Ich kann mich dieser Meinung nicht anschließen. War denn Johannes ein solcher Prophet, der, wenn er Widerstand spürt, sofort in Depression verfällt? War er der Mann, der überhaupt abhängig ist von Erfolg? Das war er doch gar nie. Und Jesus bestätigt es noch einmal ausdrücklich, dass er nicht das Rohr war, das im Wind bewegt wird, dass er nicht der Mann ist, der sich nach den Kleidern richtet, die man anzieht. Er war ein Mensch, der nur noch die Stimme Gottes sein wollte. Aber kam da nicht doch eine Krise? Ich möchte es ganz klar sagen, es gibt eine herrliche Predigt von Karl Heim, wenn die jemand zufällig zu Hause hat, über den Zweifel. Und das ist sicher richtig, dass wir an dieser Stelle uns einmal klar werden dürfen, wie schlimm der Zweifel in unserem Jahrhundert geworden ist. Er ist bald zur Christenseuche geworden. Nur möchte ich dem widersprechen, dass wir ihn auch bei Johannes dem Täufer ansiedeln wollen. Er war bis zum Schluss der, den Sie kennen, vom Isenheimer Altar mit dem ausgereckten Finger, dessen Jesuszeugnis so klar blieb. Wir sind Zweifelnde, darüber dürfen wir heute reden. Wir sind unsicher, wir sind fragend. Aber er streckt den Finger aus. Es ist interessant, wenn Sie Ausleger zur Hand nehmen, Ludwig Hofacker zur Stelle, Bengel in seinem Gnomon, Oetinger in seinem Predigtband, dann sagen alle, Johannes der Täufer hat natürlich nicht gezweifelt. Aber seine Anhänger, seine Jünger waren in einer Krise. Er hat es immer gesagt, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde wegträgt. Und dann hat er zu Jesus gewiesen. Und das hat er seinen Jüngern, seinen Anhängern immer gesagt, ihr müsst jetzt zu Jesus gehen, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Darum war er bestimmt nicht überrascht, als sie ihn ins Gefängnis legten und sein Leben dort in einer furchtbaren Hinrichtung endet. Das war für ihn keine Krise. Er hat schon früh in seiner ganzen Hingabe das gelernt, was Selbstverleugnung heißt. Schon durch seine merkwürdige Speise dort in der Wüste, schon durch die schlichte Kleidung, die er sich anlegte und dann auch durch sein klares Wort. Johannes war ja ein so unbeugsamer Mensch und er war wirklich unbeugsam, auch nicht vom Zweifel beugsam, indem er das bis zum Schluss verkündigt hat. Auch einem Herodes gegenüber hat er die Sünde des Ehebruchs ins Gesicht hinein noch einmal ausgesprochen. Was denken Sie, wie Sie den Johannes gefoltert haben in diesen schrecklichen Kerkern? Und gesagt, nimmst du das nicht nochmal öffentlich zurück? Und er sagt, ich kann nicht. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und ich kann nicht aufhören, das zu sein, was ich sein muss. Und Johannes war größer als wir. Ganz bestimmt, was den Zweifel anbelangt. Schon in Mutterleib war er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das macht ihn so klar redend und so deutlich redend. Aber seine Anhänger, die waren in der Krise. Und darum noch ein Wort zur bangen Unsicherheit. Johannes hat sie zu Jesus gewiesen und dann waren sie doch sehr enttäuscht. Sie erlebten nichts, sie sahen nichts. Und dann kamen sie zu Johannes und sagten, du, der kann es doch gar nicht sein. Da sieht man gar nichts vom großen, mächtigen Anbruch des Reiches Gottes. Da geschieht nichts Gewaltiges und nichts Großes. Da wird nicht die Macht der politischen Führer zertrümmert. Da wird nicht die Welt umgekrempelt und neu gemacht. Und Johannes gibt diesen Zweifelnden, diesen Jüngern, den besten Tipp, den man Zweifelnden geben kann. Geht mit euren Zweifeln zu Jesus. Sie können nächtelang durchdebattieren mit allen lieben Ratgebern, die Sie haben. Sie kommen nie zur Klarheit. Tragen Sie Ihre Zweifel und Ihre Fragen überm Wort Gottes mit Jesus direkt aus. Sie kamen zu Jesus und sagten, bist du's? Bist du der Bringer des neuen Gottesreiches, auf den jahrhundertelang die Väter geharrt haben? Da sind wir beim Zweiten. Eine klare Antwort gibt ihnen Jesus. Erste war die bange Unsicherheit der Fragenden und nun die klare Antwort Jesu. Jesus gibt ihnen keine neuen Lehren und keine neuen Meinungen. Er sagt, macht doch die Augen auf, was seht denn ihr? Dort geschehen Wundertaten. Ja, die kann man doch auch anders deuten. Vielleicht war das Zufall, vielleicht war das nur eine eingebildete Krankheit. Jesus sagt, prüft's. Prüft's, was ihr erlebt mit Jesus. Blinde sehen, Lahme werfen ihre Krücken weg. Der Tod im Stadttor zu Nein erhebt sich von seiner Bahre. Gerade in unserer Zeit würden wir sagen, ja, aber da haben wir erst recht unsere Zweifel, ob das wirklich so geschieht. Jetzt müssen Sie sich fragen lassen, ob Sie mit Ihren Zweifeln vielleicht so verheiratet sind, dass Sie sie gar nicht lassen können. Machen Sie doch die Ohren auf. Da sind neben Ihnen auf der Bank jetzt in der Kirche Leute, die können Ihnen nachher was erzählen. Vielleicht auf dem Heimweg sagen Sie, ich muss Ihnen auch noch was erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich habe einen Brief bekommen von einer treuen Kassettenhörerin und ich lese nur ihn vor, weil sie in einem ganz anderen Kontinent wohnt, einer ganz anderen Seite der Weltkugel. Und da schreibt sie von sich, ich schrieb Ihnen ja vor mehreren Monaten über meine Krankheit, dass ich 3 Eingriffe hatte. Eine Untersuchung im Juli ergab, dass nochmal im Dezember ein Eingriff gemacht werden muss. Herr Pfarrer, es wurde viel für mich gebetet, so vielerorts, es war rührend für mich, dies immer wieder hören zu dürfen, ich bete für Sie. Und was meinen Sie, die Untersuchung in der vergangenen Woche zeigte, ich brauche nicht operiert werden. Meine spontane Antwort an den Arzt war, das ist eine Gebetserhörung. Ich habe die volle Tatsache bis heute noch nicht, gar nicht ganz geschluckt. Ich kann nur immer von Neuem den Kopf schütteln und mich fragen, weshalb geschieht das Wunder an mir? Mit was habe ich so viel Güte und Gnade verdient, ausgerechnet ich? 4 Monate lang habe ich dieses Wissen der schweren Krankheit mit mir herumgeschleppt. Wieder ein Eingriff. Nun hat mich Gott so beschämt. Aber dann bleiben die Fragen, die bange Unsicherheit. Warum hat Gott das dieser Frau geschenkt und mir nicht? Warum lässt der Johannes doch noch im Gefängnis drin, wenn er der Retter ist und der Befreier? Merkt ihr es nicht, dass das nur kleine Zeichen sind, um etwas von der Lebendigkeit und Wirklichkeit des Reiches zu erleben? Das, was in ihren Bibeln dann fett gedruckt wird. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Diese Zeichen weisen ja alle nur darauf hin, dass jetzt die große Freudenbotschaft des Evangeliums gilt. Euch ist der Heiland geboren. Nicht nur die Krankenheilung, nicht nur die Gebetserhörung, nicht nur das Wunder hier und dort, sondern dir will der Heiland ganz nahe kommen. Dir will er begegnen. Meine letzte Frage, die ich richte in diesem Text, wie werden wir gewiss? 3 Teile heute, die bange Unsicherheit, die klare Antwort Jesu, aber wie werden wir gewiss? Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, Sie werden hier am Gottesdienst jetzt auch sagen, ich könnte mir denken, dass diese Freunde des Johannes vor diesen Zellenstäben hockten und sagten, Johannes, wir ahnen, wo wir die Antwort finden können, aber gewiss sind wir wirklich noch nicht. Wir warten immer noch auf eine große Erneuerung. Waren nicht die Gedanken der Johannesjünger
ganz fest gebunden an eine irdische Vorstellung des Reiches Gottes, auf das sie warteten? So wie wir immer wieder meinen, wenn Gott kommt, dann muss er doch das Unrecht in meinem Leben beseitigen, dann muss er mich frei machen von diesen Belastungen, dann muss er mir heraushelfen aus dieser Unehre, dann muss er mich sättigen mit langem Leben. Als dieses Gespräch stattfand, war Jesus noch nicht hinausgeführt auf den Hügel Golgatha. Das folgte erst später. Und darum hat ja Jesus hinzugefügt, selig, der sich nicht ärgert an mir. In jener dunklen Nacht vor der Hinrichtung Jesu hat das Jesus noch einmal gesagt, dass keiner an Jesus Ärgernis nehmen soll, weil alle, auch die treuesten Freunde Jesu, immer wieder meinen, das Reich Gottes sei abzulesen an den äußeren Erfahrungen, an den äußeren Siegen, an den äußeren Zeichen. Und sie flohen alle in die dunkle Nacht, als Jesus draußen an dem Kreuzesbalken hing, weil sie nicht verstanden haben, dass da das Reich Gottes doch anbricht. Wo Gott den großen Berg der Schuld wegräumt, der zwischen ihm und uns steht, wo er uns als seine Kinder annimmt. Das Reich Gottes ist angebrochen, den Armen wird das Evangelium verkündigt. Ach, das ist doch jedem Glaubenden klar, dass Gott Wunder des größten Ausmaßes wirken kann, aber er will uns von Fühlmenschen, von Tastmenschen zu Glaubensmenschen machen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Sie haben es nicht einmal begriffen, als Jesus schon aus dem Grab herausgekommen war und auferstanden war. Sie hatten sich noch eingeschlossen und verstanden es nicht. Ich muss jetzt dran denken, ob Sie die Botschaft dieses Tages heute am dritten Advent verstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Johannes wusste, was geschah. Er sagte, ich gehe hin, ich lege meinen Kopf aufs Schafott. Fröhlich, weil ich meinen Lauf vollendet habe, den mir Gott aufgetragen hat. Und vielleicht sind es doch die Christen, die heute schwer geführt werden, die es besser verstehen als wir, dass Weihnachten sich nicht erschöpft in äußeren Freuden und Lichterglanz. Da mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. So singt's Paul Gerhardt oder auch in dem Lied. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Selig, wer nicht Ärgernis nimmt an mir. Wenn Sie in diesen Tagen so Jesus Christus aufnehmen in Ihrem Leben und sagen, bin dieses Jahr besonders schwer geführt, sagen Sie, ich komme mir vor auch wie im Knast, wie der Johannes mit den Gitterstäben und die Lebenspläne durchgestrichen und ich kann nicht mehr raus, die Hände gebunden. Manche von Ihnen, die müssen so schwer hindurch. Sagt, was ihr seht, das Reich Gottes ist doch angebrochen. Das Reich Gottes ist angebrochen mit Jesus Christus, auch wenn wir es nicht fühlen, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir manchmal nur ganz kleine Auswirkungen von der Macht Jesu sehen, Wunderzeichen, die uns zu Jesus führen, zum Glauben, nicht zum Betasten, zum Glauben. Jesus sagt ein großes Wort von Johannes, er sei der Größte gewesen von allen, die von Frauen geboren wurden. Größer als Ho Chi Minh und Sokrates und Nero und Stalin, oder Händel, oder Bach, oder Schiller, oder Goethe. Johannes war größer. Machen Sie ihn bitte nicht zum Zweifler. Er war ein toller Mann, Prediger Gottes, ein Vorläufer Jesu. Aber Jesus fügt etwas hinzu. Der Kleinste im Himmelreich, drüben in der Kindergruppe, ein Kind, das auf dem Stühlchen sitzt im Kindergarten und Jesus lieb hat, ist noch größer als Johannes der Täufer. Warum denn? Weil da das Wunder geschieht, dass Jesus neugeborene Menschen macht, durch den Glauben, in denen er Wohnung nimmt, da bricht das Reich Gottes an. Johannes steht noch vor der Tür, er hat das größte aller Wunder noch nicht erlebt. Dass Jesus in unserem Leben Herr und Meister wird und dass unser ganzes Leben ihm dienen darf, ein Stück seines Reiches zu sein. Selig, wer nicht Ärgernis nimmt an mir. Ich möchte Sie heute am Schluss der Predigt fragen, ob Sie größer sind als Johannes. Sie Ihren Zweifel unter die Füße bekommen haben, sagen, ja, ich gehöre Jesus, ganz und völlig. Ich habe mein Leben ihm geöffnet. Ziehe ein in mein Leben. Komm, Herr Jesus, zu mir. Amen.